Neue Folge im Produktwecker-Podcast. Ein neues Produkt ist eingeführt, der Rollout ist abgeschlossen und trotzdem nutzt es kaum jemand. Ausgerollt ist eben nicht genug und in dieser Folge sprechen Dominik und Tim deswegen darüber, was es wirklich braucht, damit neue Produkte erfolgreich in Organisationen ankommen. Egal ob selbst gebaut oder eingekauft.
Wir haben ein neues Produkt eingeführt. Vielleicht ist das auch ein Rollout-Projekt gewesen. Wir wollen innerhalb unseres Unternehmens, ja, dass bestimmte Sachen anders mit anderen Anwendungen durchgeführt werden und haben das ausgerollt, das Ganze. Aber unsere These, ausgerollt ist nicht genug. Was braucht es eben noch, damit neue Produkte, egal ob wir sie selber gebaut haben, in-house oder ob wir sie von einem Supplier eingekauft haben, was braucht es, dass sie erfolgreich in der Organisation eingeführt werden können? Lass uns darüber sprechen. Wenn ich von wir rede, habe ich heute an meiner Seite den Dominik. Hallo Dominik.
Hallo Tim.
Ja, ich glaube, wir haben beide langjährige Organisationserfahrungen in großen, auch konzernigen Organisationen, aber auch im Mittelstand ist das nichts anderes. Was wir heute besprechen wollen, ist eine Problemstellung, die man immer wieder sieht. Produktteams oder Projektteams, das sei an der Stelle, glaube ich, noch egal, sind sehr bemüht, die neue Lösung zu bauen, haben vielleicht auch erkannt, dass es ein Problem besser löst. Man hat es entweder selber gebaut oder man hat eine große Lösung eingekauft und entsprechend customized und angepasst. Das Produktteam, das Projektteam ist super motiviert, hat das alles gemacht, ist sozusagen fertig, aber das neue Produkt, die neue Lösung, wird nicht automatisch von unseren Nutzenden in-house angenommen. Das heißt, wir wollen jetzt den Fokus der Folge vor allem darauf legen, wie In-house-Adaption neuer Produkte gelingen kann. Welche Probleme, also in diesem Kontext, hast du so beobachtet oder kommen dir in den Sinn?
Na, die Kontexte, die ich so beobachte, gerade auch, wenn ich in verschiedenen Organisationen unterwegs bin, sind in erster Linie, wir führen eine neue Software ein, weil wir irgendetwas anders machen wollen, irgendwo drin besser werden wollen, schneller werden wollen oder ähnliches. Also gerne auch, wir wollen neue Fähigkeiten für die Organisation entwickeln. Und dann stellen wir beim Ausrollen fest, dass die ganzen Menschen, die diese neue Software jetzt benutzen sollen, vielleicht trotz 1000 Schulungen oder keine Ahnung was, immer wieder versuchen, die Software ehrlicherweise zu umgehen. Und das ist so fast schon ein Klassiker, den man immer wieder sieht. Die Nutzung entsteht ja nicht dadurch, dass die Software einfach verfügbar ist, sondern wir müssen irgendwie gucken, wie so ein Change in Organisation, so eine Veränderung in Organisation wirklich stattfinden kann. Und das funktioniert in der Regel halt nicht, indem ich sage, hier ist eure neue Software, los geht's.
Ja, also es soll heute gar nicht explizit darum gehen, dass das neue Produkt vielleicht Schrott ist oder bestimmte Produktrisiken hier getroffen werden. Ne? Zu Produktrisiken haben wir auch eine Folge gemacht, können wir verlinken. Also es geht nicht darum, ob das Produkt selber schlecht ist. Es mag sehr gut sein, es mag das richtige Problem erkannt sein, sondern es geht eben um diese Adaption. Das heißt typischerweise, was ich so häufig sehe, es wird eine Rundmail geschrieben, es wird im Wiki eine Ankündigung gemacht, so diese normalen Kommunikationswege einer größeren Organisation. Sprich, offiziell und formal ist es quasi angeordnet, dieses neue Produkt zu nutzen, ab sofort. Aber das passiert nicht.
Ich finde, was besonders spannend ist, und deswegen, das ist ja auch so ein bisschen mein Grund, weshalb ich gesagt habe, lass uns doch über so ein Thema sprechen. Das sehen wir gerade im Bereich AI sehr stark. Es gibt Unternehmen, die halt ihre unterschiedlichen AI-Tools jetzt gerade quasi einkaufen, sei es jetzt irgendwas von Google, sei es irgendwas von Anthropic oder wo auch anders her und sagen, wir wollen damit jetzt unser eigenes Verhalten verändern. Wir wollen schneller Produkte auf den Markt bringen, wir wollen unsere eigene Art, bestimmte Arbeit zu erledigen, optimieren und so weiter. Das ist aber jetzt etwas, was eben nicht nur für AI-Tools irgendwie relevant ist, Das ist nur das, wo es gerade im Moment besonders sichtbar ist, sondern es gibt auch andere B2B-Produkte wie Plattformen, Prozesse, ERP-Systeme, CRM-Systeme oder keine Ahnung, irgendwelche Self-Service-Portale, die ich jetzt halt irgendwie einführe. Und ich glaube, deswegen ist das so spannend, das jetzt gerade auch einmal anzuschauen, weil wir durch die Beobachtung von der Adaption von AI-Tools in eigenen Organisationen auch viel lernen können, was gut funktioniert und was auch nicht. Wiewohl ich auch glaube, dass da ein klein wenig viel Aktionismus gerade in einigen Organisationen existiert. Ein bisschen zu viel, manchmal aber auch das Falsche, manchmal aber auch einfach zu wenig. Und da wollte ich halt vor allem drüber reden.
Naja, kleiner Schwenk nochmal hier zu den AI-Tools. Da beobachtet man ja sogar fast schon den gegenteiligen Effekt, dass so unter der Haube eher informell Nutzerinnen und Nutzer anfangen, Tools einzuführen, also einzusetzen vielmehr. Vielleicht sollen die oder dürfen sie es gar nicht, aber ne, der eine experimentiert mit Claude Code, der nächste arbeitet regelmäßig mit Gemini, der nächste vielleicht mit ChatGPT, ob sie es dürfen oder nicht. Also eher so graswurzelmäßig ist das, was im AI-Kontext gerade passiert, auch mit Notetakern, Speech-to-Text-Transcribern und so weiter. Wir wollen aber jetzt hier heute uns ja darauf fokussieren, wenn wir einen gesteuerten Prozess haben, also wenn wir diesen Change letztlich einführen wollen, was braucht es eben, damit Menschen in so einer Organisation neue Produkte nutzen wollen letztendlich? Also ja, klar, im B2B, in so einem Umfeld unterscheiden sich ja auch Customer und User. Also es hat sich vielleicht ein Einkauf auch entschieden oder wir als Projektteam entschieden, okay, wir nutzen diese neue Software. Aber keiner hat die Nutzerinnen und Nutzer wirklich gefragt. Das heißt, die müssen am Ende des Tages, werden verdonnert, das nutzen zu müssen. Aber was braucht's eigentlich, dass sie es nutzen wollen und nutzen können? Und das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung für Organisationen, oder? Guckst du da drauf?
Ich glaube, dass Organisationen schnell diesen sozialen Teil der Einführung neuer Produkte einfach überschätzen, also unterschätzen. Und ich denke, naja gut, wir machen jetzt hier irgendwie eine Schulung, wir machen irgendwie Training, also wir bauen jetzt die Skills einfach auf, aber da ist halt in der Regel noch viel mehr. Und wenn ich mal so in die Gründe reinschaue, warum da vielleicht Widerstände entstehen oder Menschen ein Produkt nicht annehmen wollen, dann ist das in erster Linie meistens ja Unsicherheit, weil ich habe mir als Nutzer oder Nutzerin in meinem Kontext Routinen etabliert. Also ich habe eine Art, irgendwie damit zu arbeiten und zu entscheiden, gut, das hier muss ich machen. Ich muss vielleicht auch gar nicht mehr viel über bestimmte Sachen nachdenken. Ich kann damit sehr schnell arbeiten. Ein Klassiker, wo man das quasi auch als Effekt in neuen Produkten schon gesehen hat. Ich nehme das immer wieder als Beispiel. Entschuldigt, dass ich mich wiederhole. Aber in so Möbelhäusern sieht man ganz oft noch Software, die so eine DOS-artige Oberfläche hat. So konsoleneingabenmäßig, weil Menschen sich daran gewöhnt haben, das zu nutzen mit all ihren Shortcuts und so weiter. Und wenn ich jetzt eine neue Software einführe, dann ist halt diese Effizienz, die die Menschen schon erzeugt haben durch ihre Routinen, die gefährde ich jetzt gerade. Das ist jetzt nur das Thema User Interface, also wie ich damit interagiere. Es geht noch viel weiter, dass ich auch sagen muss, ja, was ist denn mit den bestehenden Prozessen, Verantwortlichkeiten, Machtstrukturen? Auch das verändert sich ja gegebenenfalls, weil auf einmal bestimmte Sachen in einer neuen Software muss von irgendwem anders durch einen neuen Prozess etwas freigegeben werden. Wer anderes muss drüber gucken, ich muss vielleicht sowas wie Urlaubsanträge auf einmal irgendwohin delegieren und so weiter. Ich brauche bestimmte Fälle, die wir momentan immer so auf dem Flur schnell geregelt haben. Und dadurch entsteht eine Menge Unsicherheit, Veränderung und darüber muss ich nachdenken. Wie mache ich das am besten?
Das Beispiel mit den Möbelhäusern hat bei mir noch so ein paar Erinnerungen und Beispiele hervorgeholt. Also ist schon was her, aber sehr lange her, aber ich habe ja viel im Bankenkontext gearbeitet und als dort diese terminalbasierten Systeme im Wertpapierumfeld zum Beispiel abgelöst wurden durch browserbasierte Masken, die also auch mit Maussteuerung und so zu bedienen waren, das gab ganz große Adaptionsprobleme in den Umfeldern, weil die Geschwindigkeit letztlich mit Maus und grafischer Oberfläche gar nicht mehr in der Benutzung möglich war. Dafür kannst du es dann im Zweifel aber von weniger qualifizierterem oder weniger erfahrenerem und damit vermeintlich günstigerem Personal durchführen lassen. Also diese Spezialsysteme, nimm mal dein Beispiel des Möbelhandels oder der Küchenplanung, erfordert natürlich auch echte Expertise von den Menschen und Erfahrung mit so einem System umzugehen. Und das ja, ist Erfahrung und Routine, die hier, glaube ich, als eine Kraft der Beharrlichkeit wirken. Ein anderes Thema, finde ich, ist so, oder ein anderer Grund, wir waren ja bei den Gründen, ist so die klassische Projektdenke. Also, ne, wir diskutieren ja häufig hier so Projekt versus produkthaftes Vorgehen. Und eine projekthafte Vorgehensweise ist halt, dass ein Rollout vielleicht geplant ist von dieser neuen Lösung, von diesem neuen Produkt. Danach vielleicht noch eine Stabilisierungsphase von 2 oder 4 Wochen. Aber dann ist das Projektbudget dafür auch zu Ende oder die Projektlaufzeit. Und dann ist das Produkt da und dann soll es doch bitte reichen. Vielleicht sind auch Schulungen geplant worden, vielleicht sind auch Self-Paced Learning Sachen aufgesetzt worden, aber das heißt ja noch nicht, dass es wirklich zu einer Nutzung kommt. Das heißt, das, was wir ansonsten so mit Customer Success beschreiben, also dass sich Anbieter von Lösungen darum aktiv kümmern, dass die Käufer oder die Nutzer auf Käuferseite in eine aktive und erfolgreiche Nutzung ihres Produktes kommen. Das würde ich jetzt hiermit so übersetzen, dass in so projekthaftem Vorgehen oftmals so eine Phase des, ich nenne es mal User Success, fehlt. Also wirklich das als Problem zu erkennen, dass nur weil das Ding da ist, dass es noch lange nicht heißt, dass es genutzt wird. Ach so, was wir eben hatten mit Habits, ne, fällt mir auch gerade hierzu noch ein, und Gewohnheiten. Dazu passt auch das ganze Thema dieser sogenannten 4 Kräfte von Fortschritt. Das kommt aus dem Jobs to be done, also Jobs to be done Umfeld. Da hatten wir ja auch schon mal eine sehr schöne Folge hier mit Peter Rochel zu, einem der Jobs to be done Experten Deutschlands. Und der stellt immer, oder diese Jobs to be done Theorie stellt immer die sogenannten 4 Forces of Progress ins Zentrum. Und das heißt, grob gesagt, es gibt 2 Kräfte, die dich zu einer neuen Lösung hinziehen. Also ein Pull im Endeffekt bedeuten. Also die Attraktion der neuen Lösung ist cool. Also das Versprechen, was die neue Lösung, das neue Produkt kann. Und auf der anderen Seite den Push, so dich wegzudrücken von der bisherigen Lösung, weil die bisherige Lösung vielleicht doof ist. Du willst aktiv einen Wechsel haben. Also Push und Pull kommen hier zusammen. Die führen dich hin zu einer neuen Lösung. Aber es gibt genauso die 2 anderen Kräfte, die dich zurückhalten. Und das ist eben Angst vor was Neuem, also Zurückhaltung und Beharrlichkeit. Nach dem Motto, ich weiß ja nicht, ob das Problem wirklich löst und was könnte dann sonst noch alles passieren, was mit Datenschutz und so weiter. Also Furcht, das neue Terrain zu betreten. Und die 2. Kraft, die verhindernd wirkt, sind eben genau diese Habits, diese Gewohnheiten, die wir gerade schon hatten. Und da gibt es letztlich so eine Gleichung, Equation of Switching nennt man das, so eine Gleichung, wann ein Nutzer sozusagen ein neues Produkt adaptiert ist, wenn sozusagen die Summe der ziehenden Kräfte, also der hinführenden Kräfte, Push und Pull, größer ist als die Summe der beiden abhaltenden Kräfte, ne? Vorbehalte und Habits und Gewohnheiten. So, wenn das also größer ist, der Push und Pull in Summe, dann wird dieser Switch gelingen und diese Adaption gelingen.
Ich sage immer, ein bisschen stark vereinfacht, es gibt nur 2 Gründe, warum Menschen ihr Verhalten ändern. Das ist entweder Lustgewinn oder Schmerzvermeidung. Und Schmerzvermeidung kann halt auch sein, dass es einfach Anstrengung, sich zu verändern. Und ja, auch Angst und Unsicherheit ist, würde ich unter Schmerzvermeidung reinpacken. Und Lustgewinn ist dann, ne, es macht irgendwie Spaß, ich bin irgendwie schneller, ich habe ein besseres Wirksamkeitsgefühl oder ähnliches. Was mich jetzt aber direkt schon zu möglichen Lösungsstrategien führt, weil ich glaube, dass genau in solchen Bereichen, wie du sie jetzt auch gerade genannt hast, mit so, ne, was sind eigentlich, die Habits kann ich vielleicht beobachten, die kann ich teilweise auch erfragen, aber auch so, was sind die Sorgen, die Ängste? Ich glaube, es ist wichtig, dass wenn eine neue Software in einem Unternehmen ausgerollt werden soll, dass wir frühestmöglich zuhören und eben nicht erst nach dem Rollout, sondern schon vorher, weil irgendwann kommt es eh klar, okay, da kommt ein neues Produkt, das wird irgendwas verändern, das muss jetzt irgendwann mal genutzt werden. Welche Sorgen haben die Menschen, die das Produkt hinter nutzen sollen? Dann können wir direkt von Anfang an darauf zugehen. Vielleicht auch, indem wir dann, also zum Beispiel Leute rekrutieren, die das ganz gut finden, dass die da einfach Sachen mit ausprobieren und von ihren Erlebnissen zum Beispiel erzählen. Oder auch mit, ja, lass uns gleich über Formate sprechen, sondern erstmal vielleicht noch diese abstraktere Ebene bleiben mit den Strategien. Weil früh zuhören ist jetzt natürlich, ne, kannst du tausendfach verschiedene Varianten, kommen wir gleich auf die Formate. Aber es gibt noch so ein paar andere, glaube ich, die ganz gut sind, wie zum Beispiel, dass man Fragen ernst nehmen muss und auch diese Fragen ruhig sichtbar beantworten kann.
Ja, du hast gerade in dem Gedanken davor von Lustgewinn gesprochen versus Schmerzvermeidung. Gehe ich grundsätzlich mit, ist aber natürlich im B2B-Unternehmenskontext, ja, weiß nicht, wie viel Lustgewinn da die Leute wirklich verspüren, ein neues, anderes, weiß ich, ERP oder CRM zu nutzen. Könnte man darüber diskutieren, ob das Lust ist. Aber wie du schon sagst, diese Unsicherheiten ernst zu nehmen, die Fragen aufzunehmen und sichtbar zu machen, das spielt halt alles darauf ein, dass es sich hier gottverdammt auch um ein Change-Projekt handelt, um ein Change-Vorhaben handelt. Es ist Veränderung und das, was die Leute, glaube ich, da bewegt, ist, dass sie aus ihrer Komfortzone rauskommen müssen. Komfortzone im Sinne von, ich kenne das Produkt, ich weiß, wie man es bedient, ich bin da vielleicht sogar Expertin oder Experte. Andere Kolleginnen und Kollegen fragen mich um Rat, wie man das hier bedient. Und jetzt wollen wir auf was Neues wechseln, wo ich vielleicht meinen Expertenstatus verliere, wo ich meine Sicherheit verliere. Und ich muss halt notgedrungen aus meiner Komfortzone raus in die sogenannte Lernzone. Und das tut ein bisschen weh. Meistens. Und das macht nicht zwingend Spaß. Das ist auch nicht jedem so gegeben intrinsisch, dass er sagt, ja klar, was Neues, geil, cool, lass mal ausprobieren.
Ja, und ich glaube, die Mehrwerte, die muss man einfach nachvollziehbar kommunizieren, ne? Und sichtbar machen. Warum ist es sinnvoll, dass wir das tun? Und das kann ja alles Mögliche sein. Das kann ja auch sein, dass wir durch diese neue Software, keine Ahnung, 100 Milliarden Euro im Jahr sparen oder keine Ahnung was, dass wir dann woanders einsetzen können. Weil die alte Software zum Beispiel, die alte Lösungen viel Geld kosten, fehleranfällig sind, langsam sind oder ähnliches. Jetzt hat es das mit dem Lustgewinn gerade so ein bisschen runtergespielt. Das sehe ich halt auch im B2B-Umfeld eher weniger. Aber ich kenne auch Situationen, wo Menschen Software genutzt haben, wo die sich wirklich gefreut haben über bestimmte Funktionen, die ihnen die Arbeit erleichtert haben. Ob das jetzt dann nicht in der Schmerzvermeidung war, sei mal alles hingestellt. Aber ne, so, ich will was Unschönes weghaben oder ich will was Schönes haben. Das sind so die beiden Kräfte, die am Ende da reingehen. Und wenn man eine Strategie kann dann zum Beispiel auch sein, in diesem Kontext einen Raum zu schaffen, um zum Beispiel etwas auszuprobieren, um zum Beispiel auch mit den neuen Systemen zu spielen. Das ist das, was bei AI gerade ganz viel passiert, dass wir halt Räume schaffen in Organisationen, die zum Beispiel dann mit Gemini, mit Claude Code oder sonst irgendetwas was ausprobieren. Wir können auch mal über andere Formate sprechen, das werden wir heute nicht tun, wie, keine Ahnung, Hackathons, Coding Groups oder was auch immer oder Coding Dojos, die auch in diesem Kontext ganz gut geeignet sind, wo man einfach mal was ausprobiert, um zu sehen, ah, okay, da hilft es mir und das macht es vielleicht auch sogar besser als das alte.
Ich will an dem Ausprobieren nochmal ansetzen, weil ich finde den Gedanken insofern sehr wichtig, dass es auch ein Verständnis in der Organisation geben muss, dass das Neue oder die Nutzung des neuen Produktes auch im Zweifel erstmal mehr Zeit kostet. Also auch wenn wir grundsätzlich vielleicht uns Effizienzgewinne von der neuen Lösung erhoffen, heißt das doch noch lange nicht, dass das zu Beginn der Adaption sofort geschieht. Das ist die sogenannte J-Curve, also diese J-Kurve von Change, die hier meiner Ansicht nach genauso auch zutrifft. Am Anfang geht die Effizienz oder die Produktivität erstmal ein Stückchen runter notgedrungen, weil, da sind wir beim Ausprobieren, Lernen kostet halt Zeit. Das ist ein Stück weit Investition, die ich auch zulassen muss. Das heißt, wenn ich in einem Kontext bin, in dem super viel Druck herrscht, in dem super viel Zeitdruck aufgebaut wird, von den gleichen Führungskräften, die bitte die Einführung einer solchen neuen Software wollen oder eines neuen solchen Produktes wollen, dann beißt sich die Katze da so ein bisschen in den Schwanz. Weil neu ausprobieren, Fehler machen können, auch ne, Lernkultur statt Fehlerkultur, das gehört da, glaube ich, alles rein.
Ja, unterschreibe ich. Ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen und ich finde es mega legitim, auch darüber nachzudenken, naja, wir müssen halt Investment machen und das gehört auch zu einem anderen Kram. Also, ne, ich zahle nicht nur die neue Software, ich rolle nicht das nur aus, habe die Aufwände, sondern eben auch die Rest der Organisation braucht Aufwände, um es zu adaptieren. Wenn ich jetzt so einen Raum zum Ausprobieren geschaffen habe, ist da immer so ein bisschen auch die Gefahr, dass man sehr viel ausprobiert, Sachen, die man hinterher vielleicht auch gar nicht ermöglichen kann, weil es an andere Grenzen noch irgendwie stößt. Also ich glaube, es ist auch wichtig, von Anfang an nicht nur so explorative Sachen zu ermöglichen, sondern auch klare Leitplanken zu kommunizieren. Und das heißt nicht nur klare Leitplanken im Bereich, das ist unsere Software, so darf sie benutzt werden, sondern auch durch diese Einführung wird keiner von euch obsolet. Also es wird keiner entlassen wegen dieser neuen Software, sondern vielmehr, ihr werdet weniger von dieser Arbeit und mehr von dieser Arbeit machen. Nur als Beispiel. Also keine Ahnung, wenn wir jetzt zum Beispiel in einem Markt, wo du Ware kaufen kannst und du würdest da jetzt etwas hinstellen, das über ein KI-System Menschen berät, dann könntest du als Verkäufer jetzt natürlich sagen, das Ding macht mich obsolet. Und wenn du jetzt sagst, es soll euch nicht obsolet machen, es soll euch die einfachsten Sachen, wofür ihr eigentlich viel zu überqualifiziert seid, wie zum Beispiel, ey, wo fände ich denn Produkt A, B, C? Wo steht bei euch die Milch? Ja, die ist hinten im Gang 15. Das ist ja, ne, das steht ja sogar vielleicht oben drüber, aber manchmal kommen Menschen rein, die fragen halt so etwas. Und dann kann man sagen, die Arbeit, die nehmen wir euch ein Stück weit weg oder reduzieren die Last dadurch, sodass ihr dann mehr beraten könnt, wenn jemand sagt, ich brauche eine vegetarische Milchalternative, aber vor allem für Barista. Welche nehme ich denn am besten? Dass dann zum Beispiel ein Verkäufer auch da eher helfen kann. Also man muss so diese Leitplanken auch schaffen, einmal organisational, aber eben auch im Bereich der Software und wie man es benutzen kann. Und dann kann man sehr schnell auch so einen Raum schaffen, in dem man wieder mehr Klarheit einfach hat.
Ja, was auf jeden Fall auch immer hilft bei sämtlichen Change-Vorhaben, ist Vorbilder zu kreieren. Ich mag das immer ganz gerne, indem man so Change-Teams aufsetzt, die, ich sage immer, diagonal besetzt sind, so aus unterschiedlichen Fachbereichen, aus unterschiedlichen Anwendungskontexten des Produktes, vielleicht auch auf verschiedenen Ebenen von Seniorität oder Hierarchie. Eine solche Gruppe, muss nicht groß sein, irgendwie 6 bis 8 Teilnehmende zusammensetzt, die sehr frühzeitig, vielleicht auch ergänzt um weitere Early-User-Groups, sich schon mit dem neuen Produkt beschäftigt und damit so den anderen Peer-to-Peer auch helfen können. Also ich habe das gerade bei einem Kunden mitgekriegt, da wird ein großes, ja, das gesamte Kommunikationssystem und Mailsystem wird ausgetauscht. Gibt es immer noch sowas? Ja. Und die Mitarbeitenden tun sich schwer mit dem neuen, ja, Kalender und Mail-Inbox, weil alles ein bisschen anders läuft, das zu adaptieren. Und die Schulung erfolgt so ein bisschen in Wellen und dann gibt es so ein paar, ja, ich weiß nicht, wie sie die nennen, aber so ein paar Early Adapters oder Power User, die dann auch wiederum selber in Meetings oder so anderen schnell mal einen Tipp geben können. Und ja, so ein bisschen als Vorbilder vielleicht auch gelten, wie es doch gut funktionieren kann. Also das ganze Thema gute Beispiele aus der Organisation bei Nutzung des neuen Produktes greifbar zu machen, das finde ich ist auch ein riesengroßer Hebel im Kontext von Lösungsstrategien.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt finde ich ja nicht alle Modelle, die da draußen sind, gut. Es gibt ein Modell von McKinsey, das Influencing Model of Leading Change und so weiter heißt es. Und da ist zum Beispiel auch drin, dass du eigentlich quasi so eine Art Role Model etablieren musst. Und das müssen nicht nur die Führungskräfte sein, sondern man muss sozusagen als Mitarbeiter in einer Organisation erleben können, dass andere Menschen bestimmtes Verhalten auf einmal an den Tag legen, damit ich das selber adaptieren kann. Ne, wenn ich also auf einmal drumherum um mich ganz viele Menschen sehe, die zum Beispiel jetzt auf einmal, keine Ahnung, Copilot benutzen, dann probiere ich das vielleicht eher aus, obwohl ich da noch mal Unsicherheit mit habe. Also das kann durchaus helfen. Und es hilft auch, wenn diese Vorbilder nicht nur Führungskräfte sind, aber auch Führungskräfte. Weil gerade Führungskräfte sollten in ihrer Arbeit, in ihrer Funktion Orientierung geben. Das hilft bei solchen Ausrollprojekten vielleicht auch immer besonders gut.
Dann lass uns doch mal einen Schritt weitergehen. Nach diesen Lösungsstrategien auf einer eher, ja, Metaebene hatten wir ja eben hier und da schon mal angetitscht, dass wir uns auch noch um konkrete bewährte Formate kümmern wollen. Ich fange mal an und sage Klassiker, Webinare. Also Webinare im Sinne von Live-Webinar mit Fragemöglichkeit. Ja, die können auch hinterher aufgezeichnet sein, aber mir geht es jetzt vor allem erstmal darum, die Usergruppen peu à peu zu enablen, indem man ihnen was vorstellt, aber auch Raum für Fragen lässt.
Ja, das ist so ein Klassiker, ne? Das finde ich auch immer ganz gut, weil es, klar kann man jetzt sagen Webinare, man kann auch Workshops sagen oder Trainings. Das sind so Sachen, die immer ganz gerne gemacht werden, um Menschen grundsätzlich zu solchen Sachen zu befähigen. Ich würde die Webinare gerne aber um einen kleinen Aspekt erweitern. Du hast es gerade auch schon so ein bisschen angedeutet. Ich kann da Fragen stellen, ich kann in Dialog gehen. Ich finde aber auch offene Sprechstunden ganz gut. Das sind jetzt keine Formate, wo ich sage, die musst du jetzt einführen, die bleiben dann für immer da, sondern die sind halt für eine Weile vielleicht da. Vielleicht erstmal jeden Tag, erstmal vielleicht auch physisch. Da sitzt jemand im Büro oder es ist halt ein Channel, ob du jetzt Slack benutzt oder Teams oder irgendwas anderes, wo du immer wieder Fragen stellen kannst. Wo du dann aber auch, und da komme ich zu dem Thema, was wir eben hatten mit den guten Beispielen, vielleicht auch bestimmte Leute brauchst, die sich nicht zu fein sind, da eben ihre Fragen reinzustellen. Einfach damit andere sehen können, es ist vollkommen in Ordnung, hier eine stumpfe, vielleicht sogar für nach dem eigenen Empfinden als dumm empfundene Frage zu stellen. Weil die Frage ist ja nicht dumm. Es ist ja, man will es ja lernen. Man zeigt dir damit Interesse, was immer gut ist. Aber deswegen mag ich auch offene Sprechstunden als Erweiterung von klassischen Webinaren oder Workshops.
Aber das gleiche Problem trifft ja auch so auf Slack-Channel oder so zu, ne? Wenn sich keiner traut, eine vermeintliche Basic-Frage zu stellen, kommt das ganze Format nicht zum Fliegen. Und ich bin bei dem deinem Beispiel der offenen Sprechstunden großer Freund davon, dann auch sich so in diesen Webinaren genauso Fragen zu bestellen. Also was meine ich damit? Vielleicht einer Kollegin, einem Kollegen zu sagen, hör mal, ich möchte ganz explizit, dass hier auch so eine Basisfrage gestellt wird, um den Leuten das Signal zu senden, dass hier Basisfragen bitte zu stellen sind, auch wenn ich die vorher schon vielleicht hier in meinem Vortrag abgedeckt habe, vermeintlich. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass es schon verstanden wurde. Bitte stell doch mal explizit diese und jene Frage. Also ich bestell mir eine Frage, um hier einfach so den Raum zu öffnen.
Das ist ja auch in Ordnung, weil du dadurch ja auch dann mit der Art und Weise, wie du antwortest, den anderen zeigst, so wird hier mit offenen Fragen umgegangen. Und wenn die Frage halt wirklich ganz stumpf ist, also einfach trivial ist, wo du eigentlich sagst, naja, das ist schon fast peinlich, dass ich hier stelle, aber sie wird ja trotzdem respektvoll beantwortet, dann macht man damit ein Beispiel auf und zeigt, du darfst ja auch mit, ne, nach deinem Verständnis eher trivialen Fragen durchs Ankommen. Wir wertschätzen dich trotzdem, wir nehmen dich trotzdem an. Jetzt würde ich neben den Webinaren, offenen Sprechstunden und auch dieser Kultur, die natürlich damit diesen Dialogen und so weiter reinkommt, eine Unterscheidung machen wollen, weil einfach Menschen nach Erfahrungslevel, sage ich jetzt mal, auch leicht unterschiedliche Bedürfnisse haben. Also ich glaube, es ist sinnvoll, in sehr breiter Basis sowas wie Webinare, Workshops, Sprechstunden und so weiter anzubieten. Aber es gibt Lernpfade nach Erfahrungsleveln. Ob man die jetzt ausarbeitet oder nicht, aber sie sind wahrscheinlich relevant. Jetzt könnte man sagen, bei AI sehe ich das beispielsweise häufiger, dass, ne, also keine Ahnung, wenn du jetzt sagst Copilot oder Gemini oder was auch immer, dass du halt sagen kannst, naja, ich habe wahrscheinlich als Mitarbeiter in einem bestimmten Bereich bestimmte Schwerpunkte oder als Führungskraft wieder ganz andere Schwerpunkte. Und dann könnte ich sagen, ja, als Führungskraft brauche ich einen anderen Lehrpfad. Vielleicht einen anderen Inhalt von Workshops, andere Inhalt von Webinaren, vielleicht auch andere Sprechstunden. Weil wenn ich jetzt damit zum Beispiel auch Personalentscheidungen unterstützen will oder Jahresgespräch vorbereiten will und da ich vielleicht ein Beispiel habe und da mal drüber reden will, ob das funktioniert oder nicht, ist das vielleicht ganz öffentlich oder so nicht geeignet. Aber ich sehe das ganz oft entweder in dem Angebot von solchen Formaten oder auch in so etwas wie Self-Paced Learning per E-Mail-Serie, dass halt dann so regelmäßiger Content kommt, den man konsumieren kann, erfahrungsgemäß nicht so stark konsumiert wird, aber zumindest immer wieder so eine Erinnerung ist, ey, da gibt es, ne, neue Möglichkeiten, neue Einführungen oder Optionen, dann kann das auch wieder noch ein weiterer Schritt in die richtige Richtung sein. Vor allem, wenn man diejenigen, die mehr Seniorität haben wie oder andere Felder oder eben so Vorbildcharakter wie Führungskräfte einnehmen können, dass die dazu auch leichter befähigt werden, Vorbilder zu sein.
Ich will das mit den Führungskräften nochmal stressen. Ich glaube nämlich, dass hier häufig ein Problem entsteht, dass man sich um diese Führungskräfte nicht so kümmert bei solchen Schulungen oder Wissensvermittlungen neuer Produkte, neuer Lösungen. Und selbst wenn diese Führungskräfte vielleicht eben nicht tagtäglich, nicht operativ mit so einem neuen Tool arbeiten müssen, also nehmen wir mal an, für ein neues ERP ein oder ein neues CRM ein, würde ich sie trotzdem intensivst schulen, damit sie verstehen, mit was für täglichen Struggles ihre Mitarbeitenden denn so zu kämpfen haben. Und dass sie auch als manchmal als Ratgeber, als Coach oder als ja, verständnisvolle Führungskraft hier eine Chance haben, überhaupt zu agieren. Ne? Also ich will Ihnen gar nicht unterstellen, dass Sie es nicht auch sonst tun würden, aber wenn Sie diese Schulung auch selber genießen, wenn Sie diesen Wissensaufbau zumindest auch sehen, haben Führungskräfte auch viel mehr eine Chance, so zu agieren. Und das finde ich wichtig. Was haben wir noch? Wir haben, lass mal überlegen, also wenn man solche Webinare macht, wenn man solche offenen Sprechstunden macht, dann gerade in größeren Organisationen macht man die ja mehrfach. Oder als Lösungsanbieter macht man die bei mehreren Kunden. Also wenn ich jetzt von außen solche Schulungen mache, dann würde ich immer solche Fragen sammeln. Also die typischen Fragen in Kombination mit den Best-Practice-Lösungen oder Good-Practice-Lösungen als Sammlung bereitstellen. Das kennen wir alle als FAQs, das ist klar. Ist auch die Frage, wie da einer reinguckt. Aber das zum Beispiel als kleines Video zusammenzuschneiden, um es ein bisschen interaktiv anzuschauen und so auf die typischen Stolpersteine vor allem hinzuweisen, nicht nur die lineare Schulung des Produktes, sondern so, ha, hier kannst du mal haken, hier haben wir mehrfach Nachfragen gehört, das ist häufiger nicht verstanden worden und dazu gibt es die und die und die Best Practices. Sowas finde ich als Format auch richtig gut.
Also Best Practice-Sammlungen finde ich auch gut. Ich finde es vor allem dann gut, wenn man sowas macht wie zum Beispiel eine Community. Ne? Also das sieht man jetzt gerade im RIF-Umfeld natürlich viel mehr, dass dann einfach so, ne, du hast eine große Organisation, es wird, werden KI-Tools eingeführt aus einem bestimmten Bereich, ne, oder keine Ahnung. Jetzt können wir zum Beispiel sagen, dann bring doch deine Developer regelmäßig zusammen oder lad sie zumindest ein zu einer, keine Ahnung, Code-Community. Und dann zeigt man untereinander auch so die individuellen Best Practices oder Cases oder ähnliches. Und man kann das sogar erweitern und sagen, man macht nicht nur zwei, drei Leute zeigen irgendwie was, was besonders gut funktioniert oder wie die mit den Systemen umgehen, sondern sowas wie Bring Your Own Problem. Wo ich also sagen kann, wir machen die erste Hälfte, zeigen Leute so ihre Use Cases, die geil funktionieren. Und danach gibt es vielleicht zwei, drei Sachen, wo jemand sagt, ey, ich habe ein Problem, das würde ich gerne lösen, ich habe keine Ahnung wie. Lass uns das mal gemeinsam machen. Oder als Gruppe gemeinsam. Oder auch mit ExpertInnen, die dann halt, ne, vielleicht von der ausrollenden Firma oder aus der Produktabteilung oder so, dann mit reingehen und das selber machen.
Mhm. Bei größeren Vorhaben, das würde ich noch anfügen wollen, lohnt es sich vielleicht auch eine eigene Verantwortlichkeit noch aufzubauen. Das ist das, was man häufig Ambassador nennt. Ne? Also einen Ambassador oder eine Ambassadorin, wie sagt man, Ambassadorin? Egal. Einen Ambassador aufzusetzen, eine Person, die sich aktiv darum kümmert, diese verschiedenen Formate in place zu bringen, plus selber eben auch sehr aktiv darüber redet. Das sieht man jetzt gerade bei der AI-Adoption sehr stark bei größeren Unternehmen, dass eben so AI-Ambassadors aufgesetzt werden. Das mag an der einen oder anderen Stelle auch noch hype-bedingt sein, keine Frage. Aber gut gemacht, finde ich, ist das eine schöne Geschichte.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich würde aber jetzt, auch weil wir jetzt schon eine ganze Weile reden, ganz kurz mal ein paar Sachen erwähnen, wo ich aus meiner Erfahrung sagen würde, es funktioniert nicht ganz so gut.
Mhm.
Also, ne, also ich bin auch ein Fan von Ambassadors und so weiter, reden wir gleich mal ganz kurz drüber, bei den Tipps würde ich mich gerne auch kurz drauf eingehen. Aber du hast jetzt eben gesagt, ne, Best Practices so Videos. Wenn du so kurze Videos machst, wo kurz gezeigt wird, ne, keine Ahnung, 2 Minuten, so kannst du das und das und das einstellen oder ähnliches, fair bin ich dabei, funktioniert. On Demand, was nicht gut funktioniert, wenn eben Sorgen, Ängste, Nöte oder keine Ahnung was von Nutzerinnen da ist, dass wir einfach sagen, hier sind die Videoschulungen, schaut euch diese 2 Stunden Videomaterial an oder diese 3 Stunden, dann musst du die sowieso irgendwie langsamer gucken oder wiederholt gucken. Du kannst, wenn gerade so um Software geht, nicht so einfach irgendwie die Sachen nachvollziehen. Dann haben die vielleicht irgendwann veraltet die Version, die gezeigt wird zu dem, was gerade ausgerollt wird. Also Videoschulungen adaptieren überhaupt nicht die Widerstände der Menschen, die mit diesem Produkt eigentlich jetzt umgehen lernen sollen. Deswegen funktioniert, also aus meinen Erfahrungen heraus, es kann auch ganz anders sein, die gleiche Kerbe schlagen auch Pflichtschulungen. Also zu sagen, ihr müsst jetzt alle in diese Pflichtschulungen. Ich würde es den Mitarbeitenden immer freistellen, zu Schulungen zu gehen, zu der neuen Software. Weil wenn die halt sagen, ja, ich will das nicht, das ist alles Quatsch, warum brauchen wir das? Diese Diskussion würde ich in Schulungen nicht führen wollen. Und wer diese Diskussion aufmacht, darf auch gerne gehen. Dann muss er oder sie sich halt selbst darum kümmern, das zu lernen. Für mich erstmal in Ordnung, aber sonst habe ich einen Störfaktor in diesen Gesamtschulungen, in diesem, wir sind gemeinsam hier und wollen auch irgendwas vorantreiben. Das wird dann nicht funktionieren.
Ja, das kommt ja alles so aus der gesamten Grunddenkhaltung von Command and Control. Ne? Also, gleiche sind so Prozessanweisungen. Das habe ich auch in großen Konzernunternehmen erlebt. Das war natürlich ein Kontext, der so über Prozessanweisungen funktioniert mit all seiner Trägheit dann. Ne? In moderneren und kleineren Unternehmen heißt das Ganze dann vielleicht Playbook oder so, wo niedergeschrieben ist, wie denn was zu nutzen ist und wie denn was für ein Verhalten zu zeigen ist. Ich habe das noch nicht so richtig erfolgreich erlebt, solche Playbooks, bin ich ganz ehrlich. Also ich würde das einsortieren auch unter funktioniert nicht so gut.
Ich finde Playbooks großartig, wenn du die sozusagen als Orientierung nehmen kannst. Also wo Fallbeispiele drinstehen, wie man das machen könnte und so weiter. Wo es nicht funktioniert, und da stimme ich dir zu, ist halt, wenn da drinsteht, so musst du das jetzt machen. Und dann sind die meistens ja auch nicht nur 10 Seiten lang. Und ich finde gerade mit KI mittlerweile noch schlimmer, dann sind die nicht nur 10 Seiten lang, dann sind die schnell irgendwie 100 Seiten lang. Und das musst du alles wieder konsumieren. Was passiert? Die Dinge werden gebaut, die werden KI-gestützt gebaut, mittlerweile. Dann werden die KI-gestützt wieder zusammengefasst von den Menschen, die sie lesen sollen. Und die Menschen lesen halt sowieso nur die Zusammenfassung. Also ich finde, da ist genau wie bei den Videoschulungen auch schnell viel Energie investiert, die man in andere Sachen hätte investieren können. Also es mag da draußen auch Fälle geben, wo das alles gut funktioniert. Und es gibt Kontexte, wo ich auch ein Fan von Playbooks bin. Aber ich glaube, wenn man viele Sachen an Content produziert, der starr ist, dann veraltet der schnell, er kostet viel Aufwand. Und meistens fände ich diesen Aufwand besser investiert in direkte Kommunikation mit den Menschen, die dahinter von dem Produkt betroffen sind.
Ja, lass uns das doch mal zum Ende der Folge schon mal in Tipps überführen. Also ein kurzer Gedanke zu dem letzten Punkt, den du gesagt hast, um das mal ins Positive zu wenden oder was da, Stichwort Playbook. Wenn wir das jetzt mal auf die aktuelle Entwicklung mit adaptiver AI-basierter Entwicklung übertragen und das jetzt nicht nur auf Code-Erstellung, sondern eben auch auf Prozessnutzung, dann sehe ich gerade ganz frisch, sehe ich das, so eine Tendenz, bestimmte Procedures, bestimmte Grundüberlegungen, wie meinetwegen auch Produktvision, Produktstrategie, solche Sachen, also bestimmte Leitplanken innerhalb meines Claude Codes, immer innerhalb meines agentischen Systems als MD-File abzulegen, also Markdown-File, in Form von Kontext. Also, dass man sagt, das ist der Kontext, auf den bitte alle zugreifen. Wenn man das, sorry, dass ich jetzt hier kurz abdrifte, ja, wenn man das sozusagen über GitHub, jetzt ein bisschen technisch gesprochen, verteilt an alle und sagt, okay, hier ist der neue Kontext oder hier sind die neuen Procedures, so dass die agentischen Strukturen auch komplett darauf reagieren, kann man so ein Alignment künftig vielleicht wesentlich besser herstellen über solche Kontextsachen, definierten Skills etc., die auf jeden Fall per GitHub Pull Request miteinander geteilt werden. Sorry, ist ein bisschen kleiner Exkurs jetzt und so ein kleiner Blick nach vorne, was agentisch da möglich ist. Kommen wir nochmal zurück hier, ja, zu den Tipps. Hol mich immer aus der Nerd-Ecke wieder raus, bitte.
Ja, so ganz will ich aus der Ecke nicht raus. Ich habe eben die Ambassadors angesprochen. Ich finde, Ambassadors sind eine sehr gute Idee. Menschen zu nehmen, die Bock darauf haben, ein Thema voranzutreiben und sie als Multiplikatoren einzusetzen, ist eine gute Idee. Das sagt auch beispielsweise Simon Sinek. Der hat, ihr kennt vielleicht diese nochmal alle, ne? Diese User Adaption Curve mit den Innovators, Early Adapters, frühe Mehrheit und so weiter. Nimm die Leute, die ganz vorne, die halt schon Bock haben auf diese Veränderung, und versuch sie eben quasi zu Multiplikatoren zu machen. Aber Ambassadors können die Adoption fördern, aber nur, wenn sie ein Mandat, das heißt Zeit und auch Unterstützung haben. Und das, finde ich, wird schnell übersehen. Ja, wir nehmen einfach jetzt Mitarbeiter, die sind sowieso da, dann kriegen die jetzt eben ihr Mandat, die dürfen das machen, kriegen aber nicht die Zeit dafür. Oder die kriegen die Zeit dafür, aber die dürfen nicht wirklich irgendwas organisieren. Vielleicht haben sie auch gar kein Kapital, um zum Beispiel zu sagen, Kapital im Sinne von, wir dürfen mal einen Raum anbieten oder mal ne, Snacks mit anbieten oder bei heißem Wetter Getränke anbieten oder Eis, keine Ahnung. Also Ambassadors funktionieren dann gut, wenn man ein Mandat, Zeit und Unterstützung bereitstellt.
Schöner Abschlusstipp. Auch das ist natürlich von uns von der Seitenlinie leicht empfohlen und leicht gesagt und auch nicht leicht eingeführt in Unternehmen. Aber wir hoffen, dass ihr ein paar Impulse da jetzt mitnehmen konntet und ja, bei der Einführung neuer Produkte in Organisationen auf die eine oder andere Sache demnächst achten mögt. Wir freuen uns auch, wenn ihr eure eigenen Erfahrungen mit uns teilt oder mit den anderen Hörerinnen und Hörern teilt. Gerne unter dem LinkedIn-Post, gerne unter unserem Blogpost in den Kommentaren. Also wir sind gespannt darauf, wie ihr dafür sorgt, dass neue Produkte wirklich erfolgreich in Organisationen eingeführt werden. Dominik, in dem Sinne, vielen lieben Dank für das inspirierende Gespräch mal wieder.
Ebenso, vielen lieben Dank. Und euch da draußen viel Erfolg beim Einführen von Produkten. Ihr schafft das.
Wir Produktwerker bieten ganz unterschiedliche Formate an, mit denen du dich als PO oder PM weiterentwickeln kannst. Falls du dich für Hands-on-Trainings und Workshops mit einem von uns interessierst, in dem wir übrigens sehr viel aus unserer eigenen Praxis als PO teilen, dann findest du weitere Informationen unter produktwerker.de/lernen.